Ach, wie gerne würde ich mit Sergej Lochthofen über profane Dinge reden, ob er zum Beispiel die Dahlienknollen schon ausgegraben hat, wie es im Garten aussieht, ob er alles schon winterfest gemacht hat, welchen Tee er gerade trinkt, ach, wie es den Enkeln geht. Aber nein, wir müssen über anderes reden. Hallo, Herr Lochthofen.
Die schönen Zeiten kommen auch wieder. Hallo, ich grüße Sie und natürlich unsere Zuhörer in Erfurt und Weimar. Dann brauchen Sie keine Angst haben, das ist nicht ewig Geschichte. Sie haben ja auch eine schöne Vormusik schon gehabt. Tralala, tralala, das war schon der Vorblick.
Naja, aber wir sehen...
Früher dann die Impfungen kommen.
Wir sehen uns doch noch Normalität und selbst in den extremsten Situationen muss es Alltag, Normalität und auch profane Dinge geben, sonst drehen wir doch durch, oder?
Das sagen Sie vollkommen richtig. Es ist zwar sehr schwer, aber alles, was machbar ist, was normal ist, was so zum normalen Alltag gehört, sollte man versuchen durchzuziehen. Natürlich mit Blick darauf, dass man sich nicht unbedingt in Scharen zusammentut, wie das zum Beispiel in Hildburghausen bei einer Hochzeit war. 80 Leute, zack, hatten sie gleich Corona und dazu noch eine Garagenparty und inzwischen ist der Ort deutschlandweit einer der Hotspots. So schnell passiert das, dann bleibt auch kein Platz für Arroganz. Ich meine, ich kann mich erinnern, am Anfang dieser neuen Welle, dass man in Thüringen doch die Nase geschrumpft hat. Ja, Nordrhein-Westfalen, da sind die Großfamilien, die Zugewanderten, wer auch immer das war, die haben alle angesteckt. Nein, das machen unsere Hildburghäuser so nebenbei. Also in Thüringen sieht es ja auch nicht so doll aus. Aber wie gesagt, es gibt ja Licht am Ende des Tunnels. Denken Sie an die Geschichte mit BioNTech und da kommt schon was auf uns.
Darüber werden wir nochmal reden, aber es ist ja nun jetzt die Frage, was mit beim Treffen mit Merkel rauskommt, ob es Lockerungen in Thüringen geben wird oder eher Verschärfungen. Ich nehme an Verschärfungen, oder?
Naja, wenn die uns zugehört hätten im September, da haben wir uns ja schon über das Thema unterhalten und gesagt, wir müssten jetzt runterfahren. Nur die Bereitschaft der Leute war natürlich absolut nicht da. Man reiste, man genoss natürlich in der Sonne, der Sitzen im Café, ging in Restaurants und hat sich natürlich alles auch schön geredet und gesagt, ja, dort passiert ja gar nichts. Wir wissen es gar nicht, wo es passiert, weil 3/4 der Dinge gar nicht nachgesucht werden können. Das heißt, wir sind nicht in der Lage, heute auch zu sagen, warum zum Beispiel in den unteren Klassen in den Schulen tatsächlich offensichtlich nach dem Kenntnisstand, den wir heute haben, relativ wenig Ansteckung stattfindet. Das heißt also, wir sind da noch weit weg davon, gesicherte Erkenntnisse zu haben. Wir wissen nur, wenn wir in Leipzig oder in Frankfurt irgendwo eine Zusammenrottung von mehreren Tausend haben, da passiert natürlich schon etwas mehr, wenn die keine Masken tragen, wenn die eng aufeinander stehen und so weiter. Und das zeigt einfach, die Gesellschaft ist doch nach wie vor nicht der Ernsthaftigkeit der Lage. Ein Teil von Ihnen. Umfragen zeigen ja, 80% sind vernünftig oder wollen sogar noch schärfere Maßnahmen haben. Weit mehr Leute, als die dagegen protestieren. Aber das dringt nicht so ganz durch. In der Öffentlichkeit stehen natürlich die Leute, die Querulanten im Großen und Ganzen. Und das ist unser Dilemma, dass wir, was die Disziplin anbelangt, ist nach wie vor noch nicht dort sind. Ich vermute mal heute bei Angela Merkel wird ein ernster Ton rauskommen. Wir müssen es länger durchhalten. Das heißt, 4 Wochen reichen nicht. Und ich vermute mal, das geht viel ins neue Jahr hinein. Also die Hoffnung darauf, dass da Normalität kommt und wir wieder irgendwie normal durch diese Innenstadt in Erfurt schlendern können, ja, das dauert noch ein ganz schönes Stückchen. Im Übrigen muss man sagen, wir haben ja Zuhörer, die machen es auch nicht besser. Die sind die ganze Zeit jetzt in dieser zweiten Welle deutlich besser mit ihren Zahlen. Chapeau, man muss ihnen erstmal auch Lob geben.
Sie haben von Hoffnung gesprochen. Haben Sie denn die Hoffnung, dass im nächsten Jahr tatsächlich es eine Erleichterung geben wird? Wird der Impfstoff der neue die Hoffnung sein?
Ja, das ist natürlich so. Also er ist hochpolitisch. In Amerika vermutet man schon seitens Trumps ja Verschwörungstheorien, dass sozusagen die Firmen haben das Ganze den Wahlen. Das ist natürlich Unsinn. Wir wissen alle, das ist noch alles gar nicht fertig. Aber schauen Sie mal, die Reaktion der Börse war eindeutig. Man rechnet fest damit, dass im Frühjahr die Sache sich etwas entkrampft, also in jeder Hinsicht. In Thüringen sind sie zwar antizyklisch unterwegs, wenn ich es richtig verstehe, fast die Hälfte will sich nicht impfen lassen. Was für ein Unsinn. Das ist bei Pocken der Fall gewesen, dass wir das vernünftig gemacht haben. Das ist bei anderen Krankheiten, Masern und so weiter vernünftig. Und natürlich bei allen Risiken einer neuen Geschichte ist es auch hier vernünftig, sage ich mal. Gar keine Frage, das zu machen. Und ich vermute mal, wenn die ersten Arbeitgeber sagen, also pass mal auf, wenn du nicht geimpft bist und wenn wir nicht sicher sind, was du hast, dann bleibst du lieber zu Hause auf deinen eigenen Kosten. Dann werden schon viele zum Umdenken kommen. Also insofern, sage ich mal, haben wir noch viel Diskussion an dieser Stelle. Aber ich hoffe doch, es gibt tatsächlich diesen Lichtstrahl. Und dass da ein deutsches Unternehmen im Mittelpunkt steht, finde ich auch bemerkenswert. Das ist gut. Gleichzeitig spielt mir es eine zu geringe Rolle. Die Initiatoren und die sozusagen der Kern der Erfinder dieses Unternehmens aus Mainz, das sind zugewanderte Leute aus der Türkei. Das sind keine guten Deutschen, wie man sich vorstellen könnte, Meyer Schulze, weil man immer gleich sehr stolz ist auf solche Sachen. Das finde ich erstmal sehr schön für uns alle, dass das, sage ich mal, ein Produkt, der, sage ich mal, eine auch Entwicklung in diesem Land ist, die sehr positiv ist, dass wir auch gute Leute aus der Welt aufnehmen. Insofern sage ich mal, in doppelter Hinsicht, BioNTech ist eine gute Nachricht.
Kommen wir mal zum Ursprung, zum vermeintlichen Ursprung der Pandemie. Das ist wohl China gewesen, nach allem, was bekannt ist. Und China, tja, da kann man, ist mal die Frage, wie die Informationslage ist. Aber China ist auf jeden Fall, was das größte Freihandelsabkommen weltweit betrifft, tatsächlich auf im Vorsprung und hat einen riesen Vorteil, zum Beispiel auch gegenüber der USA.
Na, da haben wir natürlich unsere Zuhörer, die ja leider auch keinen Einfluss auf diese Geschehnisse haben, rechtzeitig gewarnt. Die Politik, die Trump betrieben hat, und da muss man wieder auf Trump kommen und auf seine wirren Dinge, die er gemacht hat, war zwar rhetorisch pro-amerikanisch, aber im Kern gegen Amerika gerichtet. Das heißt, der Einfluss Amerikas unter Trump viel schneller zurückgegangen, als es vielleicht in diesem Zwiekampf mit der zweiten Supermacht China normalerweise hätte sein müssen. Das heißt, man hat den ganzen Prozess, dass die Chinesen viel stärker die anderen in den Griff bekommen, beschleunigt, weil Trump natürlich das nicht gerafft hat und nicht überblickt hat und nicht über den Tag hinaus strategisch denken kann. Das ist im Übrigen bei uns auch gar nicht so weit weg, wenn Sie sehen, die antideutscheste Partei, die wirklich gegen Deutschland die ganze Politik richtet, ist die AfD, weil sie zum Beispiel den Euro abschaffen will. Der Euro ist etwas, woran wir sehr gut verdienen. Deutschland ist am meisten daran. Das heißt, im Kern versuchen die Leute, Hunderttausende arbeitslos zu machen. Und diese Leute wählen sie auch noch. Ist ja nicht anders wie in Amerika. Wir wundern uns über Amerika, aber diese Wunder passieren in dieser Form auch bei uns. Das heißt, Trumps Politik hat dazu geführt, dass die Chinesen den Rest sozusagen in Asien bis nach Australien zusammengekehrt haben und heute die größte Wirtschaftszone geschaffen haben, in der sie natürlich dominant sind und Amerika außen vor ist. Das zeigt einfach eindeutig, Trump hat eine anti-amerikanische Politik die ganze Zeit gemacht, während andere den Nutzen davon haben. Und das haben wir schon vor 3 Jahren ganz offen gesagt, darauf wird es hinauslaufen. Und das sehen wir heute und für Europa nicht gut, weil wir natürlich mit unserem kleineren Volumen da außen vor sind und nicht mal mit Amerika was zustande kriegen, weil Trump auch das aufgelöst hat. Denn die Amerikaner waren ja unter Obama ziemlich weit gekommen. Das hat der alles geschmissen, der Trump. Und insofern sind die Chinesen die Nutznießer. Da sieht man das an dieser
Herr Lochthofen, ich hoffe so sehr und so inständig, dass wir uns in der Zukunft nicht mehr über Trump unterhalten müssen. Haben Sie auch die Hoffnung?
Da kommen wir nicht drum herum. Das ist zwar Hoffnung, ich würde es ja auch schön finden, aber der wird, das ist so wie die Kinderchen, die schauen ja sich immer irgendwelche Zombie-Filme oder sowas an, Untote, Horrorfilme. Das ist ein richtiger Untote. Der wird die nächsten 4 Jahre in der amerikanischen Politik noch viel, viel Unheil stiften.
Naja.
Und dass er jetzt das zugibt oder nicht zugibt, dass der nicht verliert. Ich glaube, also ich bin fest davon überzeugt, er wird es nicht zugeben, weil das ein Teil seiner Geschichte ist. Es geht ja heutzutage auch nicht darum, inzwischen, also ob das richtig falsch ist, sondern wer erzählt die überzeugendere Geschichte? Und für seine Wählerschaft hat er natürlich eine überzeugende geschaffen, indem er sagt, die haben mir den Sieg gestohlen, wir haben uns doch angestrengt und wir haben das gut gemacht und lasst uns das noch einmal versuchen in 4 Jahren. Und auf diese Art und Weise ist auch die Republikanische Partei ziemlich schwer dran. Die ganzen sind ja abgetaucht, wissen, dass das Unsinn ist, und obwohl sie wissen, als Partei machen sie sich lächerlich, aber sie machen es nicht, weil sie Angst haben vor diesem Mann, der ist in der Lage, jede Wahl, wenn es um einen Republikaner geht, zu beeinflussen. Und ja, eine schwere Wahl steht ja wieder an im Dezember in Georgia, wenn es um 2 Stimmen für den Senat geht. Da geht es schon um alles. Wenn die Demokraten das gewinnen sollten, haben sie natürlich viel bessere Bedingungen, um tatsächlich regieren zu können. Wenn der Senat weiterhin in der Hand der Republikaner bleibt, ist das nicht der Fall. Also, dieser Untote der Politik bleibt uns erhalten und er wird aus meiner Sicht, einfach um immer wieder diese Dolchstoßlegende erzählen können, nicht zugeben, dass er verloren hat.
Kommen wir mal zur Atomkraft. Das ist ja, scheint ja, das Kapitel scheint ja abgeschlossen zu sein, aber das Zeug strahlt natürlich weiter und es gibt auch Unternehmen, die dadurch Verluste gemacht haben, die werden jetzt entschädigt. So ist das, wenn der Staat eingreift, oder?
Nein. Das ist eigentlich ein bisschen unverschämt. Die Atomenergiefreunde werden sich freuen und sagen, ja, das habt ihr nun davon. Es ist ein höchstrichterliches Urteil aus Karlsruhe, das uns ja sagt, im Prinzip müssen die Energiekonzerne, die dazu gezwungen sind, ihre Atomkraftwerke stillzulegen, noch stärker und Milliarden stärker entschädigt werden. Das ist die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite haben Sie ja gleich erwähnt, es strahlt ja leider das Zeug. Man hat sich im Rahmen dieses großen Deals darauf geeinigt, ich glaube 25 Milliarden oder was auch immer, was die Energiekonzerne für die Endlagerung zahlen. Und jeder weiß heute, das ist jetzt wie die Tatsache der Elbphilharmonie oder BER, das wird dreifach, vierfach, fünffach teurer werden. Und das muss dann der Steuerzahler zahlen. Das heißt, es wäre ja wirklich Wahnsinn, den Konzernen Milliarden zu geben, die später gebraucht werden, um die Schäden, die sie angerichtet haben, hinterher lösen zu können. Das heißt, die Summen, die da vereinbart worden sind, reichen vorne und hinten jetzt schon nicht. Das weiß doch jeder. Insofern sage ich jetzt mal, ist es wirklich eine bemerkenswerte Situation, dass die sich zwar Geld noch holen wollen, aber gleichzeitig für das, was sie verantworten sind, keine Verantwortung übernehmen. Und das ist ein typischer Fall, wo der Steuerzahler traurigerweise da hinschaut und sagt, naja, dann muss ich es machen, denn das Zeug können wir nicht einfach hier im ganzen Land rumliegen lassen. Ich kann auch sagen, im Prinzip müsste man es ja so regeln, dass die Freunde der Atomkraft, davon gibt es ja auch nach wie vor viel, gibt ja gar Parteien, eine ganze Reihe, die gerne noch Atomkraft weiter betreiben würden, dass die Kosten, Zusatzkosten übernehmen, dass wir beide das nicht zahlen müssen. Wir sagen, okay, das finden wir gar nicht so schlecht. Aber alle, die Atomfreunde sind, die sollten die vierfach, fünffach Kosten dieser Steuerzahler dann zahlen sollen, allein übernehmen. Das wäre eine schöne Geste mal. Endlich mal überzeugend auch, wenn jemand sagt, ich finde Atomkraft toll.
Mit dieser Gemeinheit schließen wir, Herr Lochthofen, meine Güte.
Das ist keine Gemeinheit, das ist ein Vorschlag. Ich meine, die Gemeinheit ist, begehen Sie ja gegenüber den zukünftigen Generationen, die mit dem Strahlmaterial, sag ich jetzt mal, leben müssen. Ich habe ja schon eine Empfehlung ausgegeben, dass es nach Gera geht. Dort sitzt ja eine Partei im Stadtrat, die sowas toll findet als größte Partei. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie begeistert sind. Wenn das dahin kommt, schafft ja sogar Arbeitsplätze.
Herr Lochthofen, also wirklich, wir müssen mal reden.
Es gibt doch genug Leute, die sagen, okay, da verdienen wir noch mal ordentlich Geld dabei, ja, bei der ganzen Geschichte.
Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Kommen Sie gut durch die Zeit, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Montag.
Ich wünsche natürlich vor allem unseren Zuhörern, dass sie gesund bleiben und wir uns wieder hören nächste Woche.
Bis dann, tschüss.